Manche können das gar nicht so richtig glauben. Und auch viele Christen tun sich oft schwer, das für sich ganz persönlich anzunehmen, weil dafür ein paar Dinge notwendig sind, über die ich heute reden möchte. Aber ich habe mich vor ein paar Jahren entschlossen und möchte mich auf diesem Weg weiter bewegen, dass ich mich nicht mehr schäme, diese grundlegenden Wahrheiten erstens zu glauben und zweitens nicht mehr müde zu werden, sie in unserer Gemeinde zu installieren. Nämlich dieses grundlegende Evangelium, dass es möglich ist, dass wir als Menschen, die oft so verkopft sind, die oft so kompliziert sind, dass wir uns in die Arme unseres Gottes fallen lassen. Und zwar genau in den Punkten, wo wir selber nicht weiter wissen. Vor vielleicht einem Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau, wir haben ein befreundetes Ehepaar im Schwarzwald, die wir so ab und zu mal besuchen, geht ja nicht mehr ganz so einfach aus München, und telefonieren wir ab und zu. Und ich glaube, es war so, dass vor einem Jahr meine Frau mit ihnen telefoniert hat, und dann sagt die Frau, ja, der Mann, also mein Freund, hat einen Herzinfarkt bekommen. Nicht so, dass er zum Tod geführt hat, aber es war ein Herzinfarkt und er hat plötzlich eine unglaubliche Zäsur in seinem Leben bekommen. Ganz abgesehen davon, was es für die bedeutet hat, war es für mich was, wo mir deutlich geworden ist, holla, du bist nicht Herr deines Lebens. Du bist nicht Herr deines Lebens. Und genau das ist etwas, was Jesus immer wieder durch viele Variationen den Menschen versucht hat zu sagen. Vor allem dann, wenn sie sich so an materielle Sachen sehr stark festgeklammert haben. Wir lesen im Evangelium, im Lukas-Evangelium Kapitel 12, ab Vers 13, wie Jesus einmal mit Menschen zu tun hatte, die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Meister, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Es passiert ja immer wieder, dass wir das Gefühl haben, wir werden übervorteilt. Und dann versuchen wir, Instanzen anzurufen. Und dann kommt der zu Jesus und sagt, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Und Jesus sagt zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Warum ist Jesus so ablehnend an dieser Stelle? Das ist eine Frage. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis, wo er sagt, stellt euch vor, da war ein Mensch, ein Bauer. Diesen Felder hat ihn gut getragen. Der überlegt, wie kann ich diesen ganzen Reichtum für mich sichern? Er sagt, okay, ich baue mir neue Scheunen. Und da tue ich alles hin. Und wenn ich das gebaut habe, dann sage ich, so, meine Seele, jetzt sei zufrieden, iss und trink, hab guten Mut, du hast jetzt Vorrat für viele Jahre, hab nun Ruhe. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wes wird dann sein, was du bereitet hast? So geht es jedem, der sich Schätze sammelt, und ist nicht reich bei Gott. Thema heute, am Anfang des Jahres, womit muss ich rechnen in der konkreten Lebensplanung? Und die Erfahrung, unsere Vernunft, unser Grips, und deswegen, Jesus sagt, mit Gott musst du rechnen. Mit Gott musst du rechnen. Mit Gott als Herr deines Lebens musst du rechnen. Und was das konkret heißt, zeigt er in dieser Geschichte, nämlich erstens, begreife, was für Gott keine Fragen sind. Eben, Leute suchen bei Jesus Rat in diesem Problem, weil sie das Gefühl haben, mein Bruder, der nimmt mehr vom Kuchen weg. Und Jesus sagt, Mensch, warum soll ich Erbschlichter sein? Warum ist Jesus hier so ablehnend? Unser Denken und Planen ist oft so sehr auf Materielles ausgerichtet. Wir sorgen uns, und Jesus sagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Sorgt nicht, wie euch die Nachbarn angucken und so weiter. Das Leben, sagt Jesus, ist mehr als Speise und der Leib ist mehr als Kleidung. Jesus will damit sagen, unsere Fragen sind nicht Gottes Fragen. Unsere Sorgen sind oft nicht Gottes Sorgen. Unsere Probleme wegen eben dieser vielen hunderttausend Dinge, die uns tagtäglich beschäftigen, sind nicht Gottes Probleme. Und darum sagt Jesus hier ein sehr hartes, mahnendes Wort und sagt zu diesem Mann, seh zu, hüte dich vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und das heißt, begreife, das heißt als allererstes einmal, begreife, was für Gott keine Fragen mehr sein werden. Aber was sind dann Fragen? Das ist etwas Zweites, was Jesus in diesem Gleichnis uns deutlich machen möchte. Nämlich, erkenne Gott als Herrn deines Lebens an. Erkenne Gott als Herrn deines Lebens an. Jesus mahnt und erzählt dann eben diese Geschichte. Es war ein reicher Mann, das Feld hatte wohlgetragen. Er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und dann will ich sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast nun einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und sei guten Mut. Und dann nennt Jesus diesen Menschen einen Narr. Jesus sagt, du Narr. Gott sagt, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was wird dann sein, was du angehäuft hast? Warum nennt Jesus diesen Menschen einen Narr? Deswegen, er tut, als sei er Herr seines Lebens. Als könne er sein Leben planen. Aber das ist falsch. Und Jesus will dafür sensibilisieren, dass es eine Gefahr ist, wenn wir die Rechnung ohne den Wirt machen. Es geht darum, Gott in unsere Kalkulation einzubeziehen. Was das heißt, das hat ein Psalmbeter einmal, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Da geht es nicht nur oder weniger um Sterben, da geht es darum, da ist das Wort Ziel drin. Versteht ihr? Da wird ausgesagt, da hat jemand eine Vorstellung von seinem Leben, es gibt einen Schöpfer in dieser Welt, der hat mich gemacht. Und er hat mich nicht gemacht aus Sinnlosigkeit, sondern der hat meinem Leben einen Sinn und ein Ziel gegeben. Und dieses Leben, das er mir anvertraut, ist eine bestimmte Anzahl von Tagen. Das ist, was Gott mir gegeben hat. Jesus macht das etwas in einer Variation deutlich, gerade in diesen Sätzen, wo es um Sorgen geht. Er sagt, darum sorgt euch nicht, wie ihr euch kleidet. Fragt nicht danach, was ihr esst, was ihr trinkt. Macht euch keine Unruhe. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Als ich vielleicht 19 war, habe ich eine Frau gesucht. Ja, das passt ja. Okay, das ist ein wichtiges Thema, ein wichtiger Punkt in der konkreten Lebensplanung. Ich habe mir viele Frauen angeguckt, aber Ja, was gibt's da zu lachen? Das ist doch so, oder? Also, anders geht's nicht. Wüsste keinen anderen Weg. Okay, aber wenn es dann um die Gretchenfrage ging, nämlich, wie hältst du es mit der Religion, dann sind die meisten ausgeschieden. Obwohl mir in diesen Jahren, so anfangs 20, mein Glaube viele Ups and Downs erlebt hat und durchmachen musste, war für mich eine Sache ganz klar und felsenfest. Ich will ein Mädchen, für das Gott Herr ihres Lebens ist. Als ich dann so mit 20 für, glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre den Jugendkreis leitete, ist mir da ein Mädchen begegnet. Ich habe an ihr einen sehr festen Glauben gespürt, habe gemerkt, der bedeutet das etwas. Die war auch in einer Kinderbibelwoche mal dabei oder sie ist mir immer wieder aufgefallen. In diesem Dunstkreis des Glaubens habe ich gemerkt, das ist ihr wichtig. Die wusste auch, was sie will und so weiter. Sie war damals 14 oder 15. Ich musste damals noch eine ganze Zeit warten. Aber irgendwann habe ich sie dann geheiratet. Ich habe nie bereut, dass mir in Fragen der Partnerschaft es sehr wichtig war, dass ich jemanden bekomme, für den, der das tut und für den das wichtig ist, was bei Gott zählt. Ich habe das nie bereut, sondern ich habe genau darin auch die Wahrheit dieses Jesuswortes erfahren. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das Notwendige zufallen. Gott hat dir dein Leben gegeben. Er weiß, was du brauchst. Du kannst es dir leisten, ihm die Priorität zu geben. Und darum erkenne Gott als Herrn deines Lebens. Begreife, erstens, es gibt einen Gott und zweitens, dieser Gott ist der Herr. Am Ende dann macht Jesus dann die Feststellung, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Er sagt, es ist die Gefahr, dass du dich in deiner Lebensplanung verkalkulierst. Reich bei Gott, was bedeutet das? Das ist wichtig, was für Gott zählt. Aber was zählt für Gott? In der Bibel ist es einmal auf einen Punkt gebracht, da heißt es bei dem Propheten Micha, es ist ja gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr, also Gott, von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das zählt. Ich habe ein kleines Video dabei, das möchte ich uns zeigen. Es wird uns etwas fordern, aber wir gucken es miteinander an. Da wird auch sensibilisiert dafür, was für Gott zählt. Es ist ein Stück Realität unseres Lebens.
Herr Weber, folgen Sie mir doch bitte. Sind Sie also schon hier angekommen? Das ging wohl schneller als von Ihnen geplant.
Sind Sie... Ich meine, also... Sind Sie Gott?
Nein, ich bin nicht Gott. Ich überprüfe lediglich, wie es mit Ihnen weitergeht.
Wie meinen Sie das?
Sie haben ja die beiden Türen draußen gesehen. Eine der beiden wird sich für Sie öffnen. Wir müssen nun klären, wo Sie die Ewigkeit verbringen werden.
Auf jeden Fall in diesem wunderbaren Land. Ich möchte nicht in dieses Loch.
So geht es jedem, wenn er erstmal hier ist.
Das sollte aber bei mir kein Problem sein. Ich bin getauft, zahle regelmäßig meine Kirchensteuer und spende ab und zu für einen guten Zweck. Außerdem versuche ich immer, ein anständiges Leben zu führen. Oder hab's versucht, wie auch immer. Getreu nach dem Prinzip, tue Recht und scheue niemand.
Deswegen sind Sie hier, Herr Weber. Wir werden sehen, was sich machen lässt.
Was muss ich denn machen, um da reinzukommen?
Sie brauchen 6.000 Punkte.
6.000 Punkte? Aha. Und wie bekommt man die?
Beispielsweise durch gute Werke, ein tadelloses Leben, gute Moral. Sie wissen schon.
Ja, das müsste ich eigentlich schon erreichen. Ich bin kein schlechter Mensch gewesen. Aber das müsst ihr hier oben ja schließlich wissen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemand umgebracht.
Du musst abstellen. Ja. Das geht noch etwas weiter. Und in dem weiteren Verlauf wird erzählt, wie eben hinter der Fassade des tadellosen Lebens dann doch die eine oder andere Lieblosigkeit herauskommt, größere oder kleinere Fehltritte und wie plötzlich deutlich wird, es gibt Sünde in unserem Tun. Es gibt Dinge, die uns von Gott trennen können. Und egal, was wir Gutes gemacht haben in unserem Leben, diese Sünde kann nicht einfach ungeschehen gemacht werden. Sünde ist eine unheimliche Wirklichkeit, die niemand einfach wieder gut machen kann. Was das bedeutet, möchte ich kurz an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe einen Vater gehabt, ich glaube, es war wirklich ein guter Vater. Ich glaube, ich habe ein gutes Elternhaus und einen guten Vater gehabt. Mit 17 habe ich mal in irgendeiner, da habe ich irgendwo was aufgeschnappt, eine Redewendung, die war so, wenn man die gesagt hat, die hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und dann habe ich die versucht, zu Hause mal an einer bestimmten Stelle zu platzieren und habe die gesagt. Und wie ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, es hat meinen Vater unglaublich verletzt. Es hat ihn echt verletzt. Er hat das runtergeschluckt, er hat nie etwas dazu gesagt, aber ich habe gemerkt, das hat ihn echt, ich habe ihn damals echt verletzt. Später wurde er krank, dann dement, ist dann gestorben. Heute denke ich oft daran, einfach deswegen, weil ich merke, diese Lieblosigkeit, das war Sünde. Das war etwas, das war nicht in Ordnung. Aber das ist etwas, das steht da. Und das kannst du durch nichts mehr in Ordnung bringen. Man könnte sich aussprechen und alles Mögliche. Aber diese Dinge, die da gemacht worden sind, sind da. Und die stehen da. Und du kannst sie nicht einfach übergehen. In Ewigkeit nicht. Stell dir einmal vor, wie viel Schuld, wie viele Versäumnisse es im Leben gibt, ohne Vergebung, ohne eine Wiedergutmachung wirst du mit dem Leben nicht fertig. Egal wie viel ich richtig gemacht habe, vor Gott werde ich nicht einfach bestehen können, indem ich auf das verweise, wie der Herr Weber, was ich gut gemacht habe. Irgendwann werde ich einmal wie der Herr Weber in diesem Film vor Gott stehen und werde gefragt, was bei Gott zählt. Und dann werden Dinge auf den Tisch kommen, wo Fehler waren. Und dann wird deutlich, was der Apostel Paulus einmal für sich begriffen und aufgeschrieben hat. Es ist hier kein Unterschied. Alle sind Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, uns fehlt allen etwas, um diese 6000 Punkte zu erreichen. Gestern haben wir in einer kleinen Gruppe Gottesdienste vorbereitet für die Abendgottesdienste. Und beim Gottesdienst in 2 Monaten haben sie aus einer größeren Liste das Thema Vertrauen ausgesucht. Und dann haben wir so ein Brainstorming gemacht, um zu sehen, was ist uns wichtig an dem Thema. Und dann hat jemand sinngemäß gesagt, naja, wo Vertrauen gegeben wird, das ist etwas ganz Wichtiges, aber wo Vertrauen gegeben wird, da kann so viel kaputt gemacht werden. Und das ist ja auch so etwas, wo haben wir nicht alle schon Vertrauen in unserem Leben zerstört und kaputt gemacht. Und das steht da. Egal, ob ich Gott als Herrn angenommen habe oder egal, ob mir Gott gar nichts bedeutet, keiner von uns wird vor Gott bestehen können. Womit muss ich rechnen in der Lebensplanung? Erstens, dass es Gott gibt, der Herr meines Lebens ist, und vor allem zweitens, dass ich Vergebung brauche. Dass ich Vergebung brauche, sonst werde ich mit meinem Leben nicht fertig. Gibt es Vergebung? Gibt es so etwas? Jawohl, die Bibel sagt, das gibt es. Glaube, dass Gott dir in Jesus deine Sünden vergibt. Was das bedeutet, darüber möchte ich jetzt noch sprechen. Und ich möchte euch mitnehmen, dass wir nach Jerusalem gehen. Nach Jerusalem auf den Berg Golgatha. Und wir gehen vorbei an viel Volk und an Soldaten mit ihren Lanzen und mit ihren Speeren. Wir gehen vorbei an diesen 2 Gehängten, die auch noch da sind, und schauen nur auf das Kreuz in der Mitte und wollen uns jetzt für einen Augenblick klar machen, wer derjenige ist, der an diesem Kreuz stirbt. Es ist der, der aus Neid und Machtgier angegriffen und gemobbt worden ist, aber der es in dem Wissen ertragen hat, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er noch so viel sich aneignet und doch seine Seele verliert. Es ist der, den ein Freund aus Ärger verraten hat und der trotzdem mit diesem Freund die Mahlgemeinschaft hält und ihn nicht rauswirft. Es ist der, den seine Freunde im Stich gelassen haben und der sich trotz dieser Enttäuschung nicht rausbringen lässt, sie zu lieben. Es ist der, den man verhört hat, den man gefoltert hat. Also in der vergangenen Woche, es hat mich sehr berührt, wie diese Bilder von den amerikanischen Soldaten gezeigt worden sind, wie sie über diese Erschossenen drüber gepinselt haben. So ist der Mensch, so wird manchmal in Kriegssituationen, und das war ja damals bei Jesus so eine Kriegssituation, wie der Mensch zum Tier wird und abartigste Dinge macht. Mit Jesus hat man solche Dinge gemacht. Man hat ihn verspottet, ihn angespuckt. Und Jesus hat seine Feinde trotzdem gesegnet. So einer ist der, der da im Kreuz hängt. Warum konnte Jesus diese Feinde segnen, die ihn verflucht haben? Jesus war sich in einer ganz starken Tiefe gewiss, ich kann aus Gottes Hand nicht fallen. Stell dir einmal vor, was das für dich bedeuten würde, wenn du wüsstest in Situationen, wo du gemobbt wirst, ich kann aus Gottes Hand nicht herausfallen. So einer war Jesus. Jesus ist getötet worden. Seine Feinde haben triumphiert. Jetzt haben wir gewonnen. Und die Leute haben gesagt, na, so geht's. Aber so ist es eben nicht gegangen. Gott hat Jesus nach 3 Tagen auferweckt. Seine Freunde sind ihm begegnet. Und wir lesen im 1. Korintherbrief, schreibt der Apostel Paulus, Petrus ist ihm begegnet, dann die 12 und danach ist er auf einen Schlag einmal 500 Leuten begegnet, von denen welche zur Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, noch gelebt haben. Was möchte ich damit sagen? In Jesu Tod und Auferstehung zeigen sich für mich 3 ganz wichtige Dinge für unsere Lebensplanung. Erstens zeigt sich darin die geballte Ladung menschlicher Entscheidungen gegen Gott, die seit Adam und Eva in Fehler, Schuld und in Sünde hineinführen. Zweitens zeigt sich, wie der Mensch Jesus in der Freiheit, die Gott ihm gegeben hat, Gottes Willen lebt bis zum Tod am Kreuz. Das ist unfassbar, dass Jesus nicht der Versuchung erlegen ist, den Weg abzukürzen, irgendwie auszuweichen, ein Komplott zu schließen, dass er aus dieser Sache rauskommt. Und drittens zeigt sich, und das ist das Größte, wie Gott, der Schöpfer, der uns gemacht hat, wie Gott, indem er dieses ganz große Nein der Menschen gegen seinen Willen aushält und diesen einzig Gerechten, nämlich Jesus, unschuldig sterben lässt, wie Gott uns Menschen darin seine Treue und Liebe zeigt. Er sagt, ich habe die Menschen so geschaffen. Ich habe ihnen diese Freiheit gegeben, ich gestehe zu ihnen. Aber ich mache ihnen im Leben von Jesus ein Lebensmuster, das hilft, dieses Unrecht und dieses Böse zu überwinden. Wir haben vorhin festgestellt, dass Paulus sagt, dass alle Menschen vor Gott Sünder sind und vor Gott diese 6000 Punkte nicht zusammenbekommen. Aber der Satz geht weiter. Paulus sagt, und diese Menschen werden aber ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus gegeben ist. Paulus sagt damit, es gibt Vergebung unserer Sünden im Glauben an Jesus. Und zwar durch die Erlösung, die Jesus am Kreuz für uns geschehen hat lassen. Was bedeutet das? Erlösung meint Loskauf. Dort, wo Schuld passiert ist, ist ganz klar, da muss etwas passieren, dass diese Schuld gesühnt wird. Gott hat Jesus den Menschen, der Sünde nicht aus eigener Erfahrung gekannt hat, den hat er die Sünde der Menschen tragen lassen, ertragen lassen. Jesus hat die Sünde getragen bis zum Tod und dadurch einen Weg gezeigt, wie wir diese Sünde überwinden können. Und Gott hat Jesu Opfer als Wiedergutmachung angenommen. Wie kommt diese Wiedergutmachung für mich zur Wirkung? Paulus sagt, indem ich daran glaube. Das heißt, indem ich in Jesu Tod einen Weg sehe, wie Gott auch meine Sünde vergibt. Wie jeder Weg beginnt auch dieser Weg mit einem ersten Schritt. Und dieser Schritt ist, glaube, dass Gott dir die Sünde deines Lebens vergibt. Darum geht es Jesus, wenn er in diesem Gleichnis sagt und dieses abschließt und darauf hinweist, es kann die Gefahr bestehen, dass wir nicht reich bei Gott sind. Aber wenn wir das merken, dann gibt es diesen Weg, wo wir reich werden bei Gott, nämlich indem wir Gott bitten, dass er uns das, was bei uns fehlt, ausfüllt. Womit muss ich rechnen in der konkreten Lebensplanung? Erstens, dass es einen Gott gibt. dass dieser Gott Herr meines Lebens ist und dass wir vor diesem Gott einmal Rechenschaft ablegen müssen. Natürlich, wir haben vorher diesen Film gesehen, wir können nur in Bildern unserer hiesigen Welt uns vorstellen, wie das einmal sein wird. Aber ich denke, jeder Mensch, der ein Herz hat aus Fleisch und Blut, der wird irgendwann an einem Punkt kommen, wo er merkt, ich kann nicht einfach so vor mich hinwursteln. Ich muss für mein Leben Rechenschaft ablegen. Aber mit was ich auch rechnen muss und rechnen darf und kann, ist, dass dieser Gott uns so unendlich liebt, dass er in Jesus einen Weg gezeigt hat, wie ich mit meinem Leben fertig werde, wo ich es verplant habe, wo Fehler passiert sind, Versäumnisse. Und darum ist der Glaube an Jesus der wichtigste Punkt in der konkreten Lebensplanung. Jesus erzählt einmal eine Geschichte, und zwar erzählt er von einem Mann, der irgendwie in einen Gottesdienst, vielleicht wie heute Morgen, hineingeraten ist. Vielleicht war auch eine Taufe oder eine Hochzeit oder eine Beerdigung oder eine Konfirmation. Dieser Mann hat schon lange aufgehört, in den Gottesdienst zu gehen, aber irgendwie ist er an diesem Sonntag in den Gottesdienst hineingeraten. Und wie er die Lieder hört, vielleicht das Praise-Team, wie er Lesungen hört, da bekommt er plötzlich, da stehen plötzlich diese Fragen vor ihm, die Jesus gestellt hat. Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Oder dass er plötzlich merkt und sensibilisiert wird, naja, es gibt die Möglichkeit, dass ich mir Schätze sammle und nicht reich bin bei Gott. Und all solche Sachen fallen dem Mann ein und wie er darüber nachdenkt, wird ihm klar, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Und da wird er immer kleiner, dann schlägt er sich an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus kommentiert das und sagt, dieser ist gerechtfertigt. Das heißt, wenn du spürst, dass das auch deine Geschichte ist, wenn du spürst, dass du in deinem Leben Punkte hast, die dich im Grunde genommen von Gott trennen und wo du letztlich bei allem Guten, was dein Leben auch auszeichnet, du vor Gott nicht bestehen kannst und du sagst, Gott sei mir Sünder gnädig, bring du zurecht, was ich falsch gemacht habe, dann gilt auch für dich, was Jesus gesagt hat, deine Sünden sind vergeben, du kannst ein Kind von mir sein und mit mir leben. Lasst uns miteinander beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken. Du hast uns unser Leben gegeben und eine Welt mit vielen Möglichkeiten. Herr, du hast uns klargemacht, was hilfreich und gut ist, was verkehrt ist und wie wir in dieser Welt leben können. Und du hast uns eine unendliche Freiheit gegeben, in dieser Welt zu leben und selbstständig zu entscheiden. Herr, du hast uns in Jesus einen Weg gezeigt, wie wir in unserem Leben fertig werden, wie wir mit dem Leben fertig werden, selbst wenn wir es in unseren Entscheidungen verplant haben. Herr, danke, dass du uns einlädst, mit unserer Schuld und unseren Versäumnissen zu dir zu kommen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen viele erfahren lässt, dass sie bei dir Vergebung haben, dass sie vor dir eine reine Weste bekommen können, einfach deswegen, weil du uns in Jesus einen Weg gezeigt hast, wie wir mit der Schuld fertig werden und wie wir ein Leben beginnen können, das Ewigkeitswert hat. Herr Jesus, vielleicht sind manche da, die eine ungute Bindung mit anderen Menschen haben. Sie spüren, sie kommen da nicht allein heraus. Sie wissen, dass es Sünde ist. Möchte ich bitten, dass du ihnen Mut gibst, bei dir Hilfe zu suchen. Herr Jesus, bei manchen stimmen vielleicht die Geschäfte nicht. In der Schule oder in der Arbeit oder in ihrem Geschäft, in ihrem Betrieb. Lüge oder Betrug hat Einzug gehalten. Und sie können sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie man ehrlich durchs Leben kommen kann, Sie haben Angst, dann pleite zu gehen oder kein Geld mehr zu haben oder ein Ansehen zu verlieren. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen den Mut gibst, bei dir Hilfe zu suchen und Vertrauen, dass du unser Leben gut geplant hast und dass du ihnen gibst, was sie brauchen. Herr, manche geizen vielleicht mit dem, was du ihnen gegeben hast. Sie enthalten dir Dinge vor, Geld oder Güter oder einfach geistigen Besitz. Sie geizen mit ihrer Zeit. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen einen Blick gibst, dass nichts, was wir sind und haben, von uns selber ist, dass alles von dir gegeben ist und dass es Freude macht, dir zurückzugeben. Herr, vielleicht ist jemand da, der in seiner Ehe untreu ist und der merkt, dass da Sünde da ist, der sich aber nicht vorstellen kann, wie das in Ordnung kommen kann, möchte ich bitten, dass du ihm den Mut gibst, dich zu bitten, dass du ihn da herausführst. Vater im Himmel, hilf denen, die unter uns sind, die Christen sein wollen. Hilf ihnen, dir ganz nachzufolgen. Herr, mach den Wunsch groß, dass wir dir immer ähnlicher werden. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du denen hilfst, die dich kennenlernen möchten, die Vergebung bei dir erlangen möchten, dass sie diesen ersten Schritt des Glaubens wagen. Herr, wenn wir jetzt einige Momente der Stille haben, dann schenk, dass wir mit dir das besprechen können, dass wir das denken und überlegen können, was du, dein Heiliger Geist, uns aufs Herz legst. Treu und barmherziger Gott, ich möchte dir so herzlich danken, dass du jedes Gebet erhörst, das hier in diesem Raum zu dir aufgestiegen ist. Jedes Gebet, das hier angefangen worden ist und das eine Fortsetzung findet. Herr, ich möchte dich bitten, dass du den Bund bestätigst, den Einzelne jetzt vor dir hier auf Erden geschlossen haben. Ich möchte dich bitten, dass, wenn wir jetzt miteinander beten, dass du uns in diesem Gebet Vertrauen zu dir schenkst, dass wir deine Kinder sein können. Erhöre uns, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.